Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 2. Januar von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 25 Minuten.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort, auch alle, die das im Moment per Video oder später mitverfolgen. Ich wünsche euch offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, dir und mir durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Wir wollen heute noch einmal Rückblick halten. Wir haben zwar schon den ersten Sonntag in diesem Jahr, aber wir hatten ja keinen Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr. Das holen wir heute nach. Und ein Bild hat uns als Gemeinde zumindest begleitet. Dieses hier, es hing das ganze Jahr da. Und ihr erinnert euch vielleicht, zu Beginn des Jahres hatte ich das auch ausgelegt. Wer das nochmal nachhören möchte über unsere Internetzugänge, kann man das in aller Ruhe tun. Das wollen wir heute nicht nochmal machen, sondern uns dem Bibelvers nochmal zuwenden. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, so sagt Jesus. Also ein Rückblick auf das vergangene Jahr jetzt schon. Welche Erfahrungen hast du mit Barmherzigkeit gemacht? Das ist ja das Stichwort, was hier so ganz deutlich auftaucht. Vielleicht hast du einen Moment oder nimmst dir diesen Moment, mal zu überlegen für dich ganz persönlich, wie hast du Barmherzigkeit erlebt? Gibt es etwas, woran du dich erinnerst? Ich hoffe, da waren einige Erinnerungen, wo du das erfahren hast. Eigentlich ist die Frage aber, vielleicht ist es dir aufgefallen, falsch gestellt. Eigentlich müsste ich fragen, wie hast du Barmherzigkeit gelebt? Nicht erlebt in erster Linie, sondern gelebt. Denn hier geht es ja darum, dass wir barmherzig sein sollen, so sagt Jesus. Es ist ja ein Auftrag. Und mit diesem Auftrag wollen wir uns jetzt noch mal etwas mehr beschäftigen. Dieses Bibelwort aus Lukas 6, 36 steht in der sogenannten Feldrede. So nennen die Theologen diesen Abschnitt im Lukas-Evangelium. Ihr seht das dort, die Verse 20 bis 49. Eine etwas kürzere Version als die Parallele in Matthäus. Die ist da auch etwas bekannter. In Matthäus Kapitel 5 bis 7 ist da die Bergpredigt. Wenn man das miteinander vergleicht, vieles kommt in beiden Abschnitten vor, aber Lukas hat das anders eingeteilt oder kann jetzt lange darüber rätseln, ob Jesus das öfter geredet hat oder wie auch immer man das zusammenbringen will. Und es ist spannend, das zu vergleichen. Das wollen wir jetzt nicht machen, das würde viel zu weit führen, aber wir wollen diesen Vers mal rausnehmen, wie er bei Matthäus lautet. In Matthäus 5, 48 gibt es die Parallele und dort steht: Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist die gleiche Konstruktion. Ihr sollt sein und so wie Gott ist. Jetzt kann man überlegen, wie kommt es dazu, zu dieser unterschiedlichen Formulierung? Das ist ein weites Feld. Jesus hat ja im Original nicht Griechisch gesprochen. Wir haben heute das Neue Testament auf Griechisch überliefert. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Das war die Umgangssprache damals. Und das muss ja übersetzt werden. Und vielleicht hat jeder, der das dann die Vorlage hatte, das einen anderen Akzent gesetzt, kann man lange drüber rätseln. Es gibt noch eine Vorlage, etwas, was noch weiter zurückreicht, nämlich 3. Mose Kapitel 19, Vers 2. Dort kommt nochmal diese Konstruktion. Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Also wir haben hier dreimal sehr ähnliche Sachen, nämlich, dass wir etwas tun sollen und Gott zum Vorbild haben. Jetzt kann man überlegen, wie gibt es da eine Entwicklung, ob es von heilig zu vollkommen zu barmherzig geht. Vielleicht kann man da so eine Reihenfolge feststellen. Matthäus ist der von den vier Evangelisten, der für die Judenchristen hauptsächlich geschrieben hat, der also sehr starke Beziehungen zum Alten Testament hat. Und es kann sein, dass Matthäus diesen Vers in 3. Mose Vers 19 hatte und auch in Erinnerung hatte, als er das von Jesus gehört hat und gesagt hat, ja, mit heilig, das ist irgendwie zu sehr Opfer, Kult und Tempel und so, ich nehme mal vollkommen. Es ist das Gleiche, aber es ist ähnlich gesagt. Oder Lukas gesagt hat, ja, ich will es noch mehr von dem sagen, was Jesus gesagt hat und was ich von ihm erfahren habe. Also die Konstruktion ist jeweils die gleiche. Wir haben am Anfang eine Aufforderung, ganz klar, wir sollen sein, barmherzig und vollkommen und heilig sollen wir sein. Das ist schon mal so eine klare Aufforderung, die hier im Raume steht. Und es wird gesagt, nach welchem Maßstab wir das sein sollen. Jetzt kann man überlegen, was kann heilig bedeuten, was kann vollkommen bedeuten. Und viel hin und her überlegt und da wird uns gar keine große Wahl gelassen. So wie Gott. Der ist das nämlich. Der ist heilig, der ist vollkommen, der ist barmherzig und so sollen wir auch sein. So kommt das hier ganz eindeutig in diesen Versen zum Ausdruck. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn man das mal so nebeneinander sieht, diese drei Verse, und wir die Wahl hätten. Angenommen, wir wären gefragt worden vor, ich weiß nicht, wie viel Jahresvorlauf hat, bis die Jahreslosung festgelegt wird. Keine Ahnung, 2015 oder sowas. Welchen von den dreien würdest du nehmen? Ihr habt eine Wahl. Ich weiß jetzt nicht, wie du so gestrickt bist und was dir so besonders am Herzen liegt, aber wenn ich mich frage, ich nehme das mal so, ich hätte mich doch zum Lukas entschieden. Der klingt irgendwie noch am umgänglichsten, so heilig sein, was soll das, vollkommen sein, klingt noch mehr weit weg. Das mit dem Barmherzig ist dann schon ein bisschen näher. Wie gesagt, dieses Bibelwort, Jesus sagt es im Rahmen einer längeren Rede. Und wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, vorher geht es um die Feindesliebe. Das ist mit die größte Herausforderung, die Jesus überhaupt an irgendwen stellt. Nicht nur, dass man seine Freunde lieben soll, die einem nahestehen, sondern man soll sogar seine Feinde lieben. Große Diskussion, ob man das überhaupt so sagen darf oder nicht. Und direkt an diesen Abschnitt, wo er das deutlich macht, kommt dann unser Bibelvers, Vers 36. Und ich lese uns heute Morgen nochmal die Verse 37 und 38 dazu. Also Jesus sagt dort, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Das ist also der direkte Zusammenhang von dieser Jahreslosung vom letzten Jahr. Wenn ich das so im ersten Blick lese, erinnert mich das an die goldene Regel. Die kennst du sicher, hast du schon mal gehört. Die goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also verhalte dich so, wie du möchtest, dass Leute mit dir umgehen. Oder in einer etwas abgewandelten Form, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's zurück. Also so, wie ich mit anderen umgehe, so wird's mir dann auch wieder passieren. Das ist natürlich eine ziemlich einfache Form einer Ethik. Das heißt, ich mache mich selbst zum Maßstab. Angenommen, ich würde feststellen, mir macht das nichts aus, wenn man mich bestiehlt oder belügt, dann kann ich auch andere bestehlen oder belügen. Das wäre die Konsequenz von dieser etwas kurzatmigen Ethik, die man hier hat. Also so wie ich denke, ach, mit mir kann man ruhig so umgehen, dann kann ich auch mit anderen so umgehen. Da das ein bisschen zu kurz gegriffen ist, hat Immanuel Kant, da habt ihr vielleicht schon mal von gehört, den sogenannten kategorischen Imperativ daraus gemacht. Kant war so ein sehr disziplinierter Philosoph, der so, da ging es immer klare Vorgaben. 1785 habe ich rausgesucht und er hat das so gesagt, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Also das hört sich schon ein bisschen abgehobener an. Und da geht es darum, also das, was mich leitet, wenn ich etwas will, das, was mich leitet, ich soll es so überprüfen, dass das auch jederzeit für alle als Gesetzgebung gelten könnte. Dass man also ein Gesetz für alle daraus machen könnte, was also das Gemeinwohl regelt. Also schon nicht mal so ganz nur auf mich bezogen, sondern ich muss dann schon überlegen, was nützt anderen, was hilft anderen. Ja, wollen wir das mal versuchen, wenn wir uns diese Verse anschauen. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Ich denke, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht, kann man ganz schnell nachvollziehen. Wenn ich jemand bin, der richtend und verurteilend mit anderen umgeht, dann muss ich mich nicht wundern, wenn andere auch so mit mir umgehen. Also wenn ich immer genau weiß, was jemand richtig oder falsch macht und ich demjenigen das dann auch noch jederzeit sage, dann muss ich mich nicht wundern, wenn andersrum genauso mit mir umgegangen wird. Wenn ich jemanden verurteile, das geht ja noch einen Schritt weiter. Da stelle ich ja nicht nur fest, was falsch oder richtig ist, sondern ein Urteil bedeutet, da kommen dann noch Konsequenzen. Also weil du dich so verhältst, gehe ich jetzt so mit dir um. Ja, vielleicht hast du das selber schon erlebt, dass es so Menschen gibt, oder vielleicht bist du selber so jemand, der richtend mit anderen umgeht, verurteilend. Und wenn demjenigen oder derjenigen dann selbst sowas passiert, dann ist das so ein inneres Fest für alle anderen, dass man endlich auch mal richten kann über denjenigen. Endlich hat der oder die auch mal was falsch gemacht. Da muss man nicht auf Gnade hoffen, wenn ich immer so mit anderen umgehe. Dann werden die anderen eher sich freuen, wenn sie mir auch mal einen reindrücken können, weil ich dann auch was falsch gemacht habe. Oder wenn wir anderen die Schuld erlassen, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Also wenn ich jemand bin, ich nehme es immer erst jetzt mal von der anderen Seite, der anderen immer die Schuld nachträgt. Da hast du das und das gesagt, und das mag schon Jahre her sein, in irgendeinem Zusammenhang. Da hast du das gesagt und das festhält und aufs Butterbrot schmiert. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn mit mir genauso umgegangen wird. Wenn es dann wenig Weitherzigkeit gibt beim anderen, wenn mir dann was Falsches passiert. Und wenn ich dann sage, ja, aber das wollte ich ja gar nicht. Ja, aber da hast du und ich halte dir das jetzt fest. Also ist sehr naheliegend auch dieser Zusammenhang. Wer nachtragend ist, dem wird auch gerne was nachgetragen, wenn es dann drauf ankommt. Oder das Vierte will ich uns auch noch nehmen. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Was können wir geben? Wir können Geld geben, wir können Zeit geben, wir können Arbeitskraft oder Kraft oder Einsatz geben. Und die gute Erfahrung hast du vielleicht auch schon gemacht. Dort, wo ich etwas gebe, vielleicht auch großzügig gebe, so erlebe ich das auch, dass mir gegeben wird. Dem Geizigen gibt man sicherlich nicht gerne was ab, wenn es mal drauf ankommt. Aber wenn jemand ist, der gerne gibt an Geld oder an Zeit, oder sich einsetzt für andere, da ist eine hohe Bereitschaft, das dann auch zu tun. Das auch dann als Antwort zu tun. Sagen, ja Mensch, hier, nimm, ich setze mich gerne für dich ein, weil ich weiß, du setzt dich für mich oder auch für andere gerne ein. Also wir haben hier so ein paar ganz klare Aufforderungen. Barmherzig sollen wir sein, nicht richten, nicht verurteilen, einander vergeben. Auch das, was wir haben an Zeit, Kraft und Geld einzusetzen, haben wir so ein paar klare Aufforderungen hier. Und wir sehen auch ein, dass es sinnvoll ist, also vielleicht die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Man kann das auch als ziemlich druckvoll erleben, dass da so die Schrauben angezogen werden. Mensch, wie schaffe ich das denn? Wie kann ich das denn überhaupt schaffen? So mit anderen umzugehen, also möchte ich schon gerne grundsätzlich, ich sehe das ein, aber gleichzeitig ist das eine ziemlich druckvolle Angelegenheit, wenn ich das hier so vorgerechnet bekomme. Und, das ist noch nicht alles. Wir können den Druck noch mal ein bisschen anziehen, also können noch mal ein bisschen die Schrauben hier etwas erhöhen, den Druck erhöhen. Denn wenn wir diesen Text, den wir gerade gehört haben, von Jesus gehört haben, gründlich lesen, dann wissen wir oder dann fällt uns auf, dass Jesus das eigentlich ganz anders gemeint hat. Er spricht hier gar nicht von der goldenen Regel. Er spricht gar nicht davon, wie wir miteinander umgehen und was wir von anderen erwarten können, sondern hier steht immer dieses Passiv. Dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden, dann wird auch euch vergeben werden oder die Schuld erlassen werden. Also immer wenn dieses Passiv kommt in der Bibel, das nennt sich, dieses schöne Wort hatte ich schon ab und zu mal gesagt, das Passivum Divinum, das göttliche Passiv. Das heißt, wenn das Subjekt dieser Handlung nicht richtig erkennbar ist, ist damit Gott gemeint. Er ist derjenige, der hier handelt, an dem Menschen. Also wenn hier gesagt wird, dann wird auch dir nicht vergeben werden oder dann wirst du gerichtet werden oder verurteilt werden, dann ist das Gottes Handeln. Also nicht der Mensch reagiert auf die Art und Weise, wie ich hier handle, das ist gar nicht die Aussage zuerst, sondern die erste Aussage ist, Gott handelt dann so an dir. Also wie ich dir, so Gott mir, ist hier der Zusammenhang. Wie ich mit dir umgehe, so wird dann Gott mit mir umgehen. Da erhöht sich doch der Druck, zumindest für alle, die Jesus nachfolgen und mit ihm leben, noch mal etwas mehr. Da gibt es einen zwischenmenschlichen Druck, dass wir sagen, ja, richtig, das sehe ich ein, das ist ein Zusammenhang, der mir durchaus einleuchtet, wie wir miteinander umgehen sollen. Und dann höre ich jetzt auch noch, Gott wird dann so mit mir umgehen. Da kann einem dann schon ein bisschen mulmig werden, etwas die Luft wegbleiben. Also wie gehen wir damit um? Jesus hat das gesagt. Wir wissen von Jesus, er findet klare und deutliche Worte, aber er gehört nicht zu denen, die jetzt richtend auf andere Druck ausüben würden. Wie gehen wir damit um, wenn wir so etwas lesen und uns erkennen darin und realistisch uns wahrnehmen und sagen, ja, ich lese das, ich höre das, ich sehe das auch ein, dass das stimmt, dass das gut wäre. Und zugleich nehme ich mich wahr als jemand, der das gar nicht hinkriegt. Als eine, die damit überfordert ist. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit umgehen? Muss ich mich da rausreden? Es gibt so ein Bibelwort, ihr kennt es wahrscheinlich schon öfter mal gehört, von Paulus im Römerbrief, wo er dieses Dilemma, diese Not zur Sprache bringt. In Römer 7 sagt er, ich lese uns mal 18 bis 19, er sagt, ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Das ist jetzt hier von Paulus eine theologisch grundsätzliche Aussage. Er wird jetzt sagen, natürlich tue ich auch immer wieder mal was Gutes. Es geht nicht darum, dass wir jetzt grundsätzlich niemals was Gutes tun würden. Das meint er damit gar nicht. Sondern er bringt etwas grundsätzlich auf den Punkt. Er sagt, ich will das ja. Ich erkenne das ja, was gut und richtig wäre. Ich sehe das auch ein. Ich nehme mir das auch immer wieder vor. Aber ich krieg's nicht hin. So oft. Manchmal schon. Dann freue ich mich. Und ich freue mich, wenn andere sich freuen. Das schon. Aber immer wieder kriege ich das nicht hin. Und wenn Gott das zum Maßstab machen würde über meinem Leben, dann sehe ich ziemlich alt aus. Dann funktioniert das nicht. Also wenn ich das ernst nehme, was jetzt Jesus auch hier gesagt hat, dann muss ich doch eingestehen, hey, ich habe keine Chance. Da bin ich doch rettungslos verloren, wenn das der Maßstab ist, den Gott an mein Leben anstellt. Also es ist ja noch nicht mal so, dass er was von mir will, was ich nicht einsehen würde. Wo ich sagen würde, ach, wie kann Gott das von mir wollen? Also das ist ja sowas Absurdes. Nein, im Gegenteil, ich stimme dem ja vollkommen zu. Ich weiß, dass es gut tut, mir und anderen, wenn ich nicht richtend durch die Gegend laufe, wenn ich nicht verurteilend durch die Gegend laufe, wenn ich bereit bin zu vergeben und Vergebung, um andere um Vergebung zu bitten, wenn ich gebe, das, was ich habe, gerne weitergebe. Das sehe ich ja ein. Und dann kommt von Paulus zum Ende dieses Abschnitts dieser Seufzer in Römer 7. Kann mich denn niemand davon befreien? Also wie kann ich aus diesem Dilemma rauskommen? Wie kann ich aus dieser Not rauskommen? Die keine Not ist, weil da einer steht wie so ein Polizist, der sagt, du musst aber druff, druff. Sondern ich sehe das völlig ein. Ich bin da ganz im Boot. Und dann sagt er wie so ein Jubelruf am Ende dieses Kapitels in Vers 25, doch, also ich kann befreit werden und dafür sei Gott Dank durch uns, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also die Tür, die Paulus dann aufmacht an dieser Stelle, ist nicht, du musst dich noch mehr anstrengen, du musst noch mehr irgendwie, sondern er sagt, nein, es geht nur im Glauben, es geht nur, indem du dich Jesus Christus von ganzem Herzen anvertraust und mit ihm lebst. Und dann kommt in Kapitel 8, müsste man jetzt eigentlich weiterarbeiten an dieser Stelle, das Kapitel, wo es um den Heiligen Geist geht, der das dann tut in uns und durch uns. Nicht wir aus uns selbst, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Kann das tatsächlich Wirklichkeit werden in unserem Leben? Also die Lösung, die wir hier bei Paulus haben und jetzt gleich auch bei Jesus sehen können, weil es von ihm kommt, ist, dass wir einsehen können, wir kriegen es nicht hin. Also diese harten, klaren Worte, die wir in der Bibel finden, sind nicht dazu da, um uns fertig zu machen, sondern um uns vor Augen zu führen, wer wir sind. Umso mehr, wenn wir sagen, ja, so sind wir, das ist wahr. Und dann ist die Lösung, hey, vertrau dich Jesus an in dem. Versuch's nicht aus eigener Kraft der bessere Mensch, der gute Mensch zu sein, sondern lebe aus dem, was Gott dir gibt. Und deswegen ist dieser Vers am Anfang so schön, den Jesus hier sagt. Weil er nicht nur sagt, seid barmherzig und dann gibt's einen Maßstab, Gottes Barmherzigkeit, die müsst ihr euch als Vorbild nehmen, sondern er sagt hier, seid barmherzig, weil ihr die Barmherzigkeit Gottes erfahren habt. Seid barmherzig, weil ihr Gott erfahren habt, der barmherzig ist mit euch. Und weil ihr das erlebt habt, weil ihr das wisst, deswegen könnt ihr das auch leben. All das, was dann kommt, kann dann sogar Wirklichkeit werden in eurem Leben. Oder diese Barmherzigkeit Gottes ist in Jesus Christus, in seinem Tod, in seiner Auferweckung konkret geworden. Darin wird sie für uns ganz, ganz ergreifbar. Und dann gibt uns Gott sogar, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Vers da unten wahrgenommen habt, da haut die Rechnung ja nicht mehr hin, was wir hier ganz zum Schluss lesen. Da wird zwar gesagt, dass wir nach dem Maß zugemessen bekommen, wie wir machen, aber das, was wir bekommen, steht doch in keinem Verhältnis dazu. Da steht nicht nur so wie ihr, kriegt ihr dann auch mal was, sondern überfließend wird hier gesagt, ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird euch zugerechnet. Das ist Gottes Barmherzigkeit, die da aufleuchtet. Da haut die Rechnung nicht mehr hin, so wie ich dir, so du mir oder so Gott dir und was weiß ich, sondern hier ist Gottes Handeln. Das ist viel zu viel, was da uns zukommt. Gottes Barmherzigkeit oder in Jesus Christus, unserem Herrn, können wir leben. Und dann können auch diese harten Forderungen, die uns mitunter auch von Jesus gesagt werden, in unser Leben hineinkommen. Weil es nicht darum geht, mit aller Anstrengung ein guter Mensch oder noch mehr ein guter Christ oder was zu sein, sondern offen sein zu sein für Gottes Handeln in unserem Leben. Es ist seine Barmherzigkeit, die uns das ermöglicht. Es ist Jesus Christus, der Glaube an ihn, das, was er für uns getan hat. Damit nochmal zurück zum Anfang, zu dieser Frage, die wir am Anfang hatten. Welche Erfahrungen hast du mit der Barmherzigkeit gemacht? Wie hast du sie erlebt? Wie hast du sie gelebt? Ich will es jetzt mal ausblicksmäßig für dieses Jahr nochmal neu formulieren, auch wenn wir nächsten Sonntag uns der neuen Jahreslosung zuwenden wollen, aber schon mal so ein kleiner Blick, wenn wir das neu sehen wollen für dieses Jahr. Welche Erfahrung willst du mit Barmherzigkeit machen? Willst du dich für die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben öffnen? Vielleicht neu, vielleicht das erste Mal. Dass du sagst, ja, das will ich erleben, wie Gott mit mir umgeht. Und dann, wie hast du Gottes Barmherzigkeit erlebt? Ist das etwas, was dein Leben trägt und ausmacht? Dass Gott barmherzig ist mit dir. Er dich annimmt, vorbehaltlos, so wie du bist oder schon längst angenommen hat. Und es nur darum geht, dass du darauf antwortest und sagst, ja, daraus will ich leben. Und deshalb geht nämlich das. Das ist der Schlüssel. Dann geht es nicht mehr um Berechnung, dann geht es nicht mehr um Pflichten oder um Bemühungen, sondern dann geht es darum, offen zu sein für das, was Gott handelt in deinem Leben. Dann geht das, dass wir nicht richten. Auch wenn wir es vielleicht sonst normalerweise tun würden, weil Gott uns verändert hat. Dann geht das, dass wir nicht verurteilend durch die Gegend laufen, sondern eine innere Weite gewinnen, weil Gott an uns gehandelt hat. Dann geht das vor allen Dingen, dass wir vergeben können. Naja, wir beten das ja gleich noch im Vater unser. Vergib uns, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dann geht das, weil uns vergeben ist in Jesus Christus. Und dann finden wir vielleicht so einer neuen Weitherzigkeit, wenn es ums Geben geht. Ob es um Geld geht oder um Zeit oder um Kraft geht, dass wir sagen, ja, Ich habe diese Freiheit. Ich muss nicht mehr nur nachrechnen und meine Uhr stellen auf die Sekunde genau, sondern ich kann geben, weil Jesus in meinem Leben ist. Aber das, weil wir aus der Barmherzigkeit Gottes leben, weil es nicht unser Bemühen ist, unser Werk, unser Tun ist, was da deutlich wird, sondern es ist nur die Antwort, die Resonanz, das Mitschwingen von dem, was Gott schon längst in unserem Leben getan hat. Dazu möchte ich uns ermutigen, für dieses neue Jahr, was immer auf uns zukommen mag, dass wir das erfahren als erstes, dass wir dafür offen sind, was Gott in unserem Leben tut und dann eine Weite gewinnen, eine neue Weite gewinnen im Umgang miteinander, im Umgang mit anderen oder vielleicht sogar manches Mal, so wie Jesus das ja sagt, mit unseren Feinden, auch wenn das sonst rein menschlich komplett unmöglich ist. Ich wünsche uns diese gute Erfahrung. Gott segne uns darin. Amen.